Wir haben ja zurzeit so das Thema, dass Gott uns liebt. Gott ist die Liebe. Und Jesus hat den Vater auch offenbart als einen liebenden Gott, als einen liebenden Vater. Und eines, was manchmal so ein bisschen so mit einem mulmigen Gefühl bei manchen Leuten so im Hintergrund stand und steht, und ich hoffe, es steht bald nicht mehr als mulmiges Gefühl im Hintergrund, ist so dieser Gedanke, der sich auf diese Bibelstelle bezieht aus Hebräer 12, wo drinnen steht, den Gott liebt, den erzieht er. Und wir haben uns das letzte Mal ja schon ein bisschen angeschaut. Erstmal festgestellt, dass da im Griechischen nichts von Züchtigen steht, sondern dass da das Wort Griechisch steht, wovon unser Wort Pädagoge sich ableitet. Also es geht hier in erster Linie um Erziehung. Und wir haben auch das betrachtet, wozu uns Gott erzieht. Dass er so wie ein guter Vater es nicht im Sinn hat, unseren Willen zu zerbrechen und uns praktisch irgendwie wie willenlose Sklaven gehorsam zu halten, sondern dass er möchte, dass wir heranwachsen, wie in der normalen Erziehung auch, dass wir selbstständiger werden, in Abhängigkeit von ihm natürlich, ja, dass wir lernen, das gute Leben zu leben, das er für uns vorgesehen hat. Und um in dieses gute Leben hineinzukommen, muss man zum Beispiel auch solche Dinge wie Heiligung, in der Heiligung wachsen, sodass wir das Beste in unserem Leben erreichen sollen. Ja. Ich möchte noch einmal einen Vers vorlesen vom letzten Mal aus Psalm 94 dazu. Psalm 94, Vers 12 und 13. Da steht das: Wie glücklich ist der, den du erziehst, Jahwe, den du belehrst aus deinem Gesetz. Das schafft ihm Ruhe vor den bösen Taten, bis dem Gottlosen das Grab geschaufelt wird. Also wir sind glücklich, von Gott erzogen zu werden, und es verschafft uns auch auf lange Sicht Ruhe. Und dann haben wir uns noch so ein bisschen damit beschäftigt, so was Gottes Erziehung ist und was sie eben nicht ist. Haben uns das angeschaut, diesen Vers 12, Vers 9. Wenn wir schon unsere leiblichen Väter als Erzieher hatten und sie respektierten, sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben. Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, diese aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Ja, man könnte auch übersetzen, weil wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen haben, erzieht er uns. Ja, Gott hat uns heilig gemacht, wir haben die Heiligkeit bekommen, aber wir sollen in der Heiligung wachsen, also das praktisch lernen auszuleben. Und wir haben uns diesen Unterschied angeschaut, eben Gott ist der Vater der Geister und deswegen erzieht er in erster Linie unseren neuen Menschen, unseren Geist mit geistlichen Erziehungsmitteln, wie zum Beispiel seinem Wort, mit dem Heiligen Geist, und möchte unseren inneren Menschen eben erziehen. Und wir hatten eine Frage das letzte Mal, deswegen möchte ich das nochmal kurz aufgreifen, weil ich den Bibelvers nicht hatte, um euch das nochmal zu sagen. Ja. Weil immer wenn es um Erziehung geht, denken viele auch, Gott bestraft uns vielleicht. Und das ist das Besondere an der Erziehung Gottes. Gott bestraft uns nicht, weil die Strafe liegt schon auf Jesus. Das ist ein interessanter Gedanke, aber im Prinzip, wenn ich das Opfer Jesu anschaue und er hat die Strafe getragen, dann liegt die Strafe auf Jesus. Aber manchmal passieren dann Dinge, wenn wir Gott nicht gehorchen, und dann stellt sich die Frage, schickt jetzt Gott das als Strafe oder was passiert da? Und ein Beispiel ist zum Beispiel die feurigen Schlangen, die Gott geschickt hat unter das Volk. Sie haben gemurrt, sie haben gegen Gott gesprochen, gegen Mose gesprochen, haben gesagt, das Manna, davor ekelt's uns, und dann steht so schön, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sprachen, wir haben gesündigt. Und dann hat Mose für das Volk gefleht, und hat ihm dann gesagt, er soll eine eherne, bronzene Schlange machen, sie auf die Stange stecken, und jeder, der sie anschaut, der wird geheilt und wird am Leben bleiben. Und es hört sich zuerst mal so an, wie wenn Gott die Schlange gesandt hätte. Allerdings ist da das Hebräische nicht so eindeutig wie das Deutsche, weil im Hebräischen kann die Form auch eine zulassende Form sein. Also, dass Gott das zuließ. Und wenn wir uns das von einer anderen Stelle noch anschauen, es ist immer gut, sich dann mehrere Stellen zu dem Thema anzuschauen. 5. Mose 8, Vers 15, wird dasselbe nochmal berichtet. Und da steht eben, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind und Dürre, wo kein Wasser ist. Der dir Wasser aus den Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu erproben, damit er dir wohl tue, damit er dir wohl tue an deinem Ende. Ja. Das Interessante ist, was hier beschrieben wird von Mose im Rückblick, sie wanderten durch eine Wüste, wo die feurigen Schlangen ihr natürliches Zuhause hatten. Und wenn man sich Berichte anhört von Leuten, die auch durch diese Wüste gewandert sind, gerade auch von früheren Zeiten, wo das, ich meine, die Wüste ist immer noch Wüste, aber wo die Beduinen noch durchgezogen sind, die Leute, die durch die Wüste mussten, hatten echt Angst vor diesen Schlangen, weil das war ein Ort, wo die in Massen vorkamen. Die haben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere gebissen, da sind oft auch Kamele dann gestorben, mit denen die Beduinen durchgezogen sind. Also sie waren immer da und das Wunder erstmal bestand darin, dass Gott das Volk geschützt hat, dass 2 Millionen Menschen durch diese Wüste ziehen konnten, ohne gebissen zu werden. Als sie dann sündigten, verloren sie diesen Schutz Gottes. Und das ist das, was wir auch lernen und das ist auch das, was wir sehen können, wenn wir sündigen, das hat Konsequenzen. Wir verlieren den Schutz Gottes, wir erleben, dass wir mit mancher Wand kollidieren. Wir dürfen jetzt nicht den umgekehrten Schluss ziehen, ja? Immer wenn wir sowas erleben, dass wir gesündigt haben, also das wäre jetzt auch eine falsche Schlussfolgerung, aber eben Sünde hat eben ihre Konsequenzen. Nicht Gott schickt das Übel, aber das Übel, das schon in der Welt ist, erreicht uns plötzlich wieder in Masse. Und das Gute ist, Gott hilft uns da auch wieder heraus, wenn wir umkehren. Wir können jederzeit zu ihm kommen, wir können unsere Sünden bekennen, er vergibt uns. Und wenn irgendwas kam, weil wir gesündigt haben, in dem Fall, und wir kehren um zu Gott, dann vergibt er uns und er stellt uns auch wieder her und er beseitigt auch die Folgen. Ja? Auch wenn ich durch meine große Blödheit irgendeinen Mist gebaut habe, hilft mir Gott aus diesem Mist heraus. Er sagt nicht, okay, du hast jetzt so viel Mist gebaut, jetzt musst du das erstmal ausbaden, sondern er ist, wenn ich umkehre zu ihm, bereit, mir herauszuhelfen. Und noch ein anderer interessanter Aspekt, wenn man über das redet, was einem oft gesagt wird, ist, dass dann Leute aus dem Hebräerbrief das zitieren, wovon Jesus steht, dass er gelitten hat, um gehorsam zu lernen. Und zwar steht es in Hebräer 5, ab Vers 7 über Jesus. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat auch Erhörung gefunden und ist aus seiner Angst befreit worden und hat trotz seiner Sohnestellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Und manchmal kommt so ein Denken auf, okay, Jesus musste leiden, um gehorsam zu lernen, also muss ich auch leiden, um gehorsam zu lernen. Aber lasst uns das etwas genauer anschauen. Das Erste, was ich lange nicht verstanden habe, als ich das gelesen habe, war immer, warum musste Jesus überhaupt gehorsam lernen? Ich meine, er war Gott, er ist der perfekte Sohn, also perfekter geht's nicht. Warum musste er gehorsam lernen? Das Interessante ist ja, Jesus wurde ein Mensch, er kam auf die Erde und als Gott und Mensch gemeinsam musste er diesen Gehorsam sozusagen erlernen, weil es gibt keinen theoretischen Gehorsam. Gehorsam ist immer etwas Praktisches. Ich kann nicht nur theoretisch gehorsam sein und praktisch ganz was anderes machen. Gehorsam zeigt sich immer im Praktischen. Das hat Jesus auch in einem Gleichnis gezeigt. Matthäus 21, wo er zu den Juden gesagt hat: Was meint ihr aber über Folgendes? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging nun zu dem ersten und sagte: Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberg. Der antwortete: Ja, Herr, ging aber nicht hin. Dann ging er zum zweiten und sagte zu ihm das Gleiche. Der gab zur Antwort: Ich will nicht. Später aber besann er sich eines Besseren und ging hin. Wer von den beiden hat nun den Willen des Vaters getan? Sie antworteten: Der Zweite. Also, der Gehorsam muss sich immer praktisch äußern. Ja. Besser ist es natürlich, wenn man nicht nur erstmal dagegen redet und dann nach einiger Zeit zur Besinnung kommt und es macht, sondern gleich darauf achtet, dass Worte und Handlungen übereinstimmen und man das Richtige sagt und tut. Ja. Weil manchmal Leute, die viel in der Hinsicht sind, dass sie viel zusagen, aber es nicht halten, die haben dann manchmal auch Probleme damit, weil sie ihr Verhalten unbewusst auf Gott übertragen, dass sie dann auch von Gott das annehmen. Er sagt zwar viel zu, aber letztendlich hält es dann doch nicht. Aber Gott ist da anders. Er, was er zusagt, das hält er auch gewiss. Und wir sollen da auch Gott immer ähnlicher werden, indem wir auch sozusagen das, was wir zusagen, sagen und nachfolgen in unseren Worten und in unseren Taten. Aber wie lernte jetzt Jesus den Gehorsam? Wie äußerte sich das? Was erlitt er, um Gehorsam zu lernen? Und da kommen wir gleich wieder zu unserem Kapitel zurück, weil im Hebräer 12 kriegen wir da einen Hinweis in den Versen 2 und 3. Da steht: Indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denn achtet nur auf den, der einen solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und in euren Seelen verzagt. Wie sah das aus, was Jesus erlitt und erduldet hat? Einerseits hat er natürlich das Kreuz erduldet, aber das hat er ja für uns getan. Also ich muss nicht mehr das Kreuz auf mich nehmen, nachdem es Jesus auf sich genommen hat. Ich soll natürlich das Kreuz auf mich nehmen, indem ich mein eigenes Leben verleugne und ihm nachfolge, aber nicht indem ich praktisch ans Kreuz mich schlagen lasse. Es gibt ja tatsächlich verrückterweise jedes Jahr zu Ostern in den Philippinen Menschen, die sich tatsächlich für Jesus ans Kreuz schlagen lassen. Meiner Meinung nach sehr dämonisch inspirierte Praxis, sowas zu machen. Aber Jesus erlitt Widerspruch von den Sündern, er erlitt Ablehnung, er erlitt Verfolgung. Das war es, was er erlitt. Nicht Krankheit und Gebrechen, wodurch Gott ihn Gehorsam lehren wollte, keine Verarmung, dass er auf der Straße leben musste, sondern eben der Widerspruch der Sünder. Und da können wir ihm auch nachfolgen. Wir lernen darin praktischen Gehorsam und üben ihn ein, indem wir zu Gott stehen, indem wir zu seinen Geboten, zum Beispiel zum Liebesgebot stehen, die Feinde zu lieben, auch wenn es für uns Ablehnung bedeutet, wenn es für uns Widerspruch bedeutet, wenn es uns Nachteile bringt. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder erleben. Und es gibt so verschiedene Stufen, wenn man das so erlebt. Zuerst kommt der Widerspruch, dann die Ablehnung, dann kriegt man manchmal Nachteile. Ja, gerade auf der Arbeit kann man das erleben, erst kriegt man Widerspruch, wenn man versucht, davon Jesus zu erzählen oder für ihn praktisch zu leben. Ablehnung, Nachteile oder Verfolgung, das ist zum Glück bei uns noch nicht der Fall. Und das kann uns überall passieren, in der Familie, in der Arbeit, in der Nachbarschaft. Und hier lernen wir auch, Gott gehorsam zu sein und ihm nachzufolgen. Ja, ein ganz einfaches Beispiel: Du hast ein Drängen vom Heiligen Geist, jemanden von Jesus zu erzählen, der dir begegnet auf der Straße, oder jemanden von Jesus zu erzählen auf deiner Arbeit. Das ist ein sehr praktisches Beispiel, um Gehorsam zu lernen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir erstmal, wenn ich dieses Drängen spüre, spüre ich auch gleichzeitig, wie so das Unwohlgefühl in mir etwas steigt. Und dann brauche ich schon wirklich Gehorsam und Zutrauen auf Gott, um dem Drängen auch nachzugeben. Oder auch, wenn es um Dinge geht wie Vergeben, Feinde lieben. Ja. Es kann in Familie, es kann auch in der Arbeit echt krasse Fälle geben, wo sich Leute über Jahrzehnte nichts mehr zu sagen haben. Und da sollen wir als Christen nicht mitlaufen. Oder auch das, wie es so schön Paulus gesagt hat, wir sollen nicht mehr in dem heillosen Verhalten der Welt mitlaufen. Ja, nicht alles von diesem heillosen Verhalten der Welt ist auch wirklich schlimm. Es gibt auch manchmal eher harmlosere Dinge. Das sollen wir auch nicht mitmachen. Also harmlos in Augen der Welt, harmlos in Augen des Strafgesetzbuches meine ich. Sowas wie Dratschen und Lästern über Personen. Und da kannst du manchmal wirklich Widerspruch und Ablehnung erleben auf der Arbeit, wenn du nicht mitratscht und mitlästerst. Oder ein Beispiel, bei uns auf der Arbeit ist es verboten, wenn vom Mittagessen für die Bewohner was übrig bleibt, das zu nehmen. Und einmal habe ich einen echten Nachteil bekommen. Ich habe es mir mit meinem Chef verdorben, weil ich mich geweigert habe, am Telefon eine Frau anzulügen. Vorher hatte ich ein gutes Verhältnis mit ihm, danach nicht mehr. Oder ein ganz einfaches Beispiel, als ich Predigt gemacht habe, mich da Gott echt überführt, über eine rote Ampel zu gehen, wenn kein Auto kommt. Ich meine, Gott hat gesagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, es sei denn natürlich, es geht um den Gehorsam gegenüber Jesus, aber ich habe bisher in der Bibel noch keine Stelle gefunden, wo drin steht, du darfst über die rote Ampel laufen, wenn kein Auto kommt. Insofern ist das keine Frage, die da mithandelt. Und darin können wir tatsächlich auch wie Jesus Gehorsam lernen. Und da können wir ihn auch als Vorbild nehmen, dass wir da nicht ermatten, dass wir nicht ermüden und verzagen, weil wir sehen, okay, Jesus hatte auch Widerspruch von den Sündern gegen sich, aber er dringt trotzdem treu seinen Weg weiter, er hielt fest. Und das kann mich dann auch ermutigen, zu sagen, okay, er ging durch das durch, er wusste, was das ist, er stärkt mich und er hilft mir. Naja, das Problem ist, das ist auch nicht erlaubt. Also wenn du bewusst eine Ampel umläufst ein paar Meter, das ist eigentlich auch nicht erlaubt. Also ich weiß nicht, wie weit das ist, aber so bis zu, glaube ich, 5 Metern oder so Abstand. 20 sogar, ja. Also ich kann natürlich immer 20 Meter weitergehen und dann drüber gehen. Aber ich hatte tatsächlich einmal Gelegenheit, jemandem Zeugnis zu geben, weil ich an der roten Ampel stehen blieb. Nachts um 1 bin ich vor einer roten Ampel stehen geblieben an der Seitenstraße. Und dann hält mich einer, fragt mich einer, warum bleiben Sie stehen? Es kommt doch kein Auto um die Zeit. Na, ich sage, naja, ich mache das, weil ich Christ bin und weil ich Jesus liebe und deswegen tue ich halt einfach die Dinge. Und dann er so, Ich weiß gar nicht, wie es ausging, aber so ein paar Worte haben wir dann noch danach gesprochen darüber. Also es gibt verschiedene Dinge. Wie erzieht uns nun Gott? Da will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ihr da schon mit Sicherheit das wisst. Ich will euch eher ermutigen, euch darauf einzulassen. Es gibt 2 Arten zu lernen. Man kann lernen aus den Fehlern oder man kann lernen, indem man sich vorher schulen lässt und das Richtige einübt, damit man die Fehler nicht macht. Es gibt beide Methoden, ja, also denken wir bloß ans Autofahren lernen. Ja, in Amerika ist es so, du kriegst den Führerschein, dann setzt du dich ans Auto, so, musst die theoretische Prüfung ausfüllen, setzt dich ans Auto, fährst einmal um Block mit dem Prüfer und danach hast du den Führerschein und das Autofahren lernen lernst du dann, nachdem du den Führerschein hast. In Deutschland ist es eher so, dass man schaut, dass die Leute das Autofahren lernen, bevor sie den Führerschein bekommen. Deswegen gehe ich auch lieber in Deutschland über die Straße als in Amerika. Okay, ich war noch nie in Amerika, ich weiß nicht, wie es dort ist. Die haben es vielleicht auch einfacher, weil die Automatikautos haben. Also kann es nicht so vergleichen. Aber es gibt eben diese 2 Arten. Und Gott möchte uns lehren. Und es gibt so verschiedene Dinge. Das eine ist in Hebräer 12, Vers 1 gleich. Da steht, wir sollen die Sünde und die Last ablegen und mit Ausdauer vorangehen, indem wir auf Jesus sehen. Also indem wir auf Jesus schauen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er lehrt uns, er geht uns voran und wir können ihm nachfolgen. Er zeigt uns auch, was wir ablegen können. Er zeigt uns, wie wir ihm ähnlicher werden können. Aber dann gibt es so ein paar Mittel, so ein paar geistliche Mittel, so ein paar geistliche Dinge, wodurch Gott uns erziehen will. Das eine ist durch das Wort Gottes. Und da finden wir auch tatsächlich in der Beschreibung über das Wort Gottes das Wort Erziehung wieder. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht das: Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Sagt man vielleicht manchmal, okay, ich lese die Bibel, aber es fühlt sich nicht so erziehungsmäßig an. Aber es gibt Momente in unserem Leben, da regt uns das so richtig auf, was wir lesen, weil wir irgendwie uns überführt fühlen oder weil wir es nicht tun wollen. Oder weil es uns provoziert, was er da sagt. Und das sind dann so Momente, wo wir dann so richtig das auch merken, wie uns Gottes Wort zurechtweist, wie es uns überführt. Und wie uns Gott dadurch auf die rechte Bahn lenken will. Darum werden wir auch immer wieder aufgefordert, unser Denken nach dem Wort zu ändern. Johannes 6, Vers 63 steht es auch: Der Geist ist es, der Leben schafft, das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Dieses Wort, das wir haben, das ist Geist und darum kann es auch unseren Geist ernähren und es kann auch unseren Geist und unseren inneren Menschen erziehen und es kann auch unseren äußeren Menschen, unsere Seele, unser Denken verändern, weil es Kraft hat. Ja. Es sagt, der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts. Ja. Nicht Askese oder ähnliche Dinge helfen, nicht Äußeres, Fleischliches, sondern es ist eben der Heilige Geist, der sein Wort nutzt, um uns zu verändern. Und wir werden aufgefordert, in Gottes Wort zu bleiben und dadurch seine Jünger zu werden. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wie gerade schon gesagt, der Heilige Geist will dabei unser Lehrer sein. Ja? Jesus hat gesagt vom Heiligen Geist: Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch hinführen zur vollen Wahrheit. Denn nicht von sich selbst aus wird er reden, sondern was er hört, wird er reden und das Kommende wird er euch künden. Der Heilige Geist will uns hinführen in die Wahrheit. Er will uns verändern. Er will uns Jesus ähnlicher machen. Und das ist das Schöne. Und daran können wir auch sehen, dass wir wirklich, wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen, wird es immer wieder kommen, dass der Heilige Geist uns auch Dinge zeigt, die wir verändern sollen. Und wo wir Gott ähnlicher werden. Wenn alles, was du in der Gemeinschaft im Heiligen Geist hörst, immer nur auf Dauer schöne Gefühle sind, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt dir auch gute Gefühle. Er überschüttet dich mit Liebe. Er spricht dir zu. Ja, er zieht dich nicht runter. Er baut dich auf. Aber er wird dir auch Dinge aufzeigen, wo er sagt: Stefan, das ist nicht gut. Das solltest du mal mit mir oder mich daran arbeiten lassen, dass ich dich verändern kann. Und wir dürfen ruhig auch das Hauptprinzip der Bibel über Erziehung anwenden, also über Erziehung von Kindern. Das steht in Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne einen Knaben zu Beginn an seinen Weg, dann lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Also einüben, gewöhnen, durch beständiges Wiederholen, etwas zu lernen. Und Gott sagt ja auch, wir sollen seine Nachahmer werden. Also wir sollen praktisch ganz bewusst versuchen, ihn nachzuahmen. Und wenn du die Evangelien liest und wenn du siehst, wie Jesus sich verhalten hat, dann kannst du auch ganz bewusst sagen, okay, jetzt sehe ich, so hat sich Jesus verhalten, ich will ihn auch nachahmen. So ist Jesus mit seinen Feinden umgegangen, so will ich auch umgehen mit seinen Feinden. So ist Jesus mit dem Problem umgegangen, so will ich auch umgehen. Also praktisch, dass wir auch da wirklich Nachahmer werden. Und im Alten Testament ist ganz viel auch darüber gesagt. 5. Mose 6, das lese ich mal vor. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern fleißig einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also das Wort Gottes sollten sie ihren Kindern einschärfen, davon reden, es beständig auf ihrem Mund, in ihrem Herzen tragen, dass es ihnen beständig präsent ist. Das ist mit diesem Einüben gemeint, sich wirklich so tief mit dem Wort beschäftigen und zu füllen, dass es unser Denken verändert und dadurch auch unser Handeln immer mehr verändert wird. Und das Interessante ist, dass diese Passage fängt damit an, dass Gott uns liebt. Also davor die Verse heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und so weiter und so fort. Also aus der Liebe zu Gott heraus soll ich seine Worte in meinem Herzen tragen, beständig davon reden, wenn ich zu Hause sitze, wenn ich auf den Weg gehe, wenn ich mich niederlege, wenn ich aufstehe, das zu machen. Das erinnert mich wieder total an Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der bewahrt meine Worte. Der ist also beständig, hält sie sich vor Augen. Und das Letzte ist, Gott möchte uns erziehen und uns verändern durch seine Gnade, die wir nehmen und ergreifen. In Hebräer 12, gerade da, wo er über Heiligung redet, dass wir die einüben sollen, sagt er direkt im Anschluss, seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume. Die Gnade Gottes hat ganz viel damit zu tun, weil es ist ein Geschenk Gottes in uns, dass wir heilig gemacht wurden, und es ist ein Geschenk Gottes, dass er uns hilft, immer mehr in dieser Heiligung zu wachsen und zu leben. Und im nächsten Kapitel schreibt Gott, wodurch unser Herz fest wird. Wie wird unser Herz fest? Lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartigen Lehren fortreißen, das heißt vom rechten Weg abbringen. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Nicht durch Speisen, mit denen zu befassen sich noch niemanden Nutzen gebracht hat. Unser Herz wird fest durch Gnade. Je mehr ich in der Gnade Gottes wachse, umso fester wird mein Herz, mein Inneres. Umso zuversichtlicher werde ich. Umso zuversichtlicher kann ich auf die Herausforderungen blicken, die vor mir stehen. Und Gott fordert uns immer wieder heraus, seine Gnade zu ergreifen, sie zu nehmen. Da hilft uns auch wieder der Heilige Geist als Geist der Gnade. Wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegst, wenn du dich ausstreckst, kommt er mit seiner Gnade. Wenn du über die Worte dich nachsinnst, über Gnade, bewirkt es ganz einfach in dir, dass du tiefer in die Gnade hineinkommst, dass der Glaube wächst, dass das Verlangen wächst und dass du hineingehst. Und Gottes Gnade ist oft auch sehr konkret. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es sind auch ganz konkrete Dinge. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen, sagt die Bibel, damit wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. 1. Korinther 2, Vers 12, in der ganzen Übersetzung hat er es direkt sogar eingefügt. Aber wir empfingen nicht den Geist der Welt, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die uns von Gott in Gnade geschenkten Dinge wirklich kennen sollten. Ja. Weil bei diesem Wort geschenkt ist wirklich das Wort Gnade mit enthalten. Also Gott möchte unser Herz festmachen durch Gnade. Er möchte uns wachsen lassen in der Gnade. Er möchte uns mehr zeigen, was seine Gnade alles beinhaltet, was es bedeutet, und uns tiefer da hineinbringen. Und dadurch möchte er letztendlich unser Leben verändern hin zum Guten. Er möchte, dass wir das Gute ergreifen, was er für uns bereithält. Er möchte, dass wir das erleben, um das als Letztes nochmal vorzulesen, was im Psalm 94 steht. Vers 12. Glücklich der Mann, den du erziehst, Jahwe, den du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen. Also, wir sind glücklich, dass Gott uns erzieht. Hab keine Angst davor, sondern such es bewusst. Sag, Herr, ich möchte noch mehr wachsen, ich möchte noch mehr da hineinkommen, ich möchte noch mehr lernen, ich möchte Jesus noch ähnlicher werden. Lass den Heiligen Geist an, sag, Heiliger Geist, lehre mich jetzt durch dein Wort, zeig mir die Dinge, die du an mir verändern willst und wo du mich tiefer hineinführen willst. Damit das Bild Jesu in mir stärker wird, damit ich mehr in der Gnade wachse, damit ich mehr in den Dingen lebe, die du für mich hast, damit ich mehr von dem guten Leben erlebe, das du für mich hast. Und das ist die Herausforderung für uns, das ist die Herausforderung für mich und wer es annehmen will, auch die Herausforderung für dich dann, das wirklich auch bewusst zu suchen. Zu sagen, okay, ich suche es bewusst, weil ich will lernen, bevor ich die Fehler mache und nicht erst lernen, wenn ich auf die Nase gefallen bin. Damit ich nicht jeden Fehler, den man machen kann, auch mache, sondern einen Großteil vermeide oder wenigstens ein paar. Gut. So, ja. Eigentlich bin ich schon am Ende. Also, das war's dann. Lasst euch ermutigen. Und ich bete noch zum Schluss. Lieber Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe und dass du ein liebevoller Vater bist. Dass du uns angenommen hast, wie wir sind, aber du liebst uns so sehr, dass du uns nicht so bleiben lassen willst, sondern du willst, dass wir in das Gute hineinwachsen. Du willst, dass dieses gute Leben immer mehr Raum in uns gewinnt. Du willst uns erziehen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und damit wir es lernen, mit den Herausforderungen und Problemen auf deine Art und Weise umzugehen und zu überwinden, im Leben zu werden. Und ich danke dir so sehr dafür. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns immer mehr lehrst, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du uns immer mehr von deiner Gnade offenbarst, sodass wir wachsen in dir. Ich danke dir so sehr für die Gemeinschaft, für die Beziehung mit dir, Herr, durch die wir lernen können und durch die wir wachsen können. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch keine Angst vor Versagen haben müssen, weil du da bist, um zu vergeben und um zu heilen und wiederherzustellen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht zürnst, wenn wir Fehler machen, sondern voller Gnade wartest, dass wir umkehren, wie der liebevolle Vater und uns in die Arme nimmst, uns wieder wäscht, wenn wir in den Dreck gefallen sind. Ich danke dir so sehr dafür, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ermutigst jetzt mit deinem Wort, dass du uns ermutigst mit deiner Gegenwart, jeden Tag wieder neu, dass wir das erleben dürfen an jedem Tag, wie deine Gegenwart, wie deine Liebe, wie dein Sprechen zu uns erquickt und uns erfrischt. Halleluja. Und ich segne euch in Jesu Namen mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu und mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mit seiner Kraft und seiner Stärke und seiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.